Was geht ab? Mein Name ist Face und das hier ist mein Podcast Heldenreise. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In der letzten Folge haben wir mal so ein bisschen kritisch über die Coaching-Szene gesprochen. Ich habe mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was mir da alles so auf meinem persönlichen Weg widerfahren ist und dass da oft eben Dinge versprochen werden, die man eigentlich gar nicht so richtig versprechen kann. Und dass da eben auch oft mit Hoffnungen gespielt wird. Und dass sowas eben auch manchmal fatale Folgen haben kann, gerade wenn man sich in dem Bereich nicht auskennt, wenn man Hilfe braucht und dann vielleicht an jemand Falsches gerät. Und dann haben wir auch drüber gesprochen, dass Coaching oft in Bereiche reingeht, die eigentlich eher therapeutisch sind. Und das ist manchmal auch gar nicht so leicht zu sagen. Also ab wann ist es noch Coaching, ab wann ist es schon Therapie? Die Grenzen sind hier manchmal fließend und verwischen auch oft. Und in manchen Fällen kann Coaching hier mit Sicherheit sinnvoll sein, aber es hat eben auch seine Grenzen. Nämlich zum Beispiel dann, wenn Leute wirklich krank sind. Und deshalb will ich in dieser Folge mal so ein bisschen einsteigen in das Thema. Ich hatte es ja letzte Folge auch schon angedeutet. Ey, was ist denn überhaupt eine psychische Erkrankung? Ja, und was ist überhaupt Therapie und wie wirkt Therapie? Und ab wann ist man krank? Ja, und ab wann ist wirklich Therapie auch sinnvoll und ab wann reicht ein Coaching vielleicht auch aus? Und wie du dir vorstellen kannst, da mache ich jetzt natürlich einen riesen Fass auf und mein Anspruch ist es jetzt auch nicht, über alles hier im Detail hundertprozentig aufzuklären. Also dafür würde eine Folge nie im Leben ausreichen und außerdem weiß ich dafür auch einfach noch zu wenig. Ich möchte aber hier trotzdem mal so einen kleinen Überblick geben darüber, was ist eigentlich eine psychische Erkrankung, ja, und wie kommt man überhaupt zu einer Diagnose und wie wirkt denn überhaupt Therapie? Deswegen wünsche ich dir wie immer viele gute Erkenntnisse beim Hören. Lass uns reinstarten in die heutige Folge. Was ist überhaupt Therapie und wie kann es sein, dass man nur durch Reden eine Erkrankung heilt? Ich wünsche dir wie immer viele gute Erkenntnisse beim Hören. Let's go! Was machst du, wenn du eine Erkältung hast? Höchstwahrscheinlich oder hoffentlich bleibst du dann zu Hause und kurierst dich aus. Kochst dir einen Tee oder besser noch, du lässt dir einen Tee kochen, trinkst eine heiße Brühe, legst dich ins Bett, guckst Serien, ruhst dich aus, schläfst viel und vielleicht nimmst du Lutschtabletten gegen deine Halsschmerzen oder Kopfschmerztabletten gegen deine Kopfschmerzen. Und dann, hoffentlich, nach ein paar Tagen, bis vielleicht einer Woche, geht es dir schon viel besser und du fühlst dich langsam wieder fit. Wenn das nicht der Fall ist und du vielleicht wirklich also eine Grippe hast und mit Fieber und so weiter, dann gehst du wahrscheinlich zu deinem Hausarzt. Der wird dir dann vielleicht ein weiteres Medikament verschreiben, das du nimmst und dann wird es dir wahrscheinlich auch schon bald wieder besser gehen. Das Immunsystem regelt dann für dich den Rest. Wie kam es jetzt zu der Erkältung? Wahrscheinlich hast du dich irgendwo angesteckt. Nach der letzten Sporteinheit bist du vielleicht verschwitzt, zu lange draußen an der kalten Luft geblieben. Aber vielleicht hat es auch dein Kind aus dem Kindergarten mit nach Hause gebracht, weil es da sowieso gerade herumgeht. Vielleicht weißt du es nicht genau. Was du aber in der Regel weißt, ist, du hast es dir irgendwo eingefangen. Und in der Regel weißt du auch, wie du dann damit umgehst. Und wenn alle Stricke reißen und du merkst, es wird irgendwie nicht besser, dann gehst du zum Hausarzt. Krankschreibung, Medikament, ausruhen. Was aber, wenn nicht die triefende Nase, nicht der Halsschmerz oder nicht der Kopf oder die Gliederschmerzen das Problem sind, sondern etwas anderes? Was, wenn du psychisch krank wirst? Und was ist das überhaupt, eine psychische Erkrankung? Anders als zum Beispiel bei einer Erkältung oder bei einer Grippe ist es ja nicht so, dass wir uns irgendwo Bakterien oder Viren einfangen, gegen die unser Körper dann versucht zu kämpfen. Wenn du das Wort psychische Erkrankung hörst, was ist das Erste, was dir persönlich dazu einfällt? Für viele ist das immer noch ein großes Schamthema. Wenn ich zum Beispiel an die Worte von meinem Großvater denke, psychische Erkrankungen, das ist alles Quatsch. Ja, das hat nur damit zu tun, dass ihr heutzutage alle viel zu weich seid. Euch fehlt einfach Durchhaltevermögen, ja, ihr haltet nichts mehr aus. Ja, ihr heult bei jedem bisschen rum. Ja, und bei uns, damals, da gab es sowas nicht, Depression. Ihr habt viel zu viel Zeit, um nachzudenken, das sind alles Luxusprobleme. Solche Sätze hört man teilweise immer noch. Also ich weiß nicht, ob du so Sätze auch kennst von irgendjemandem, vielleicht auch aus deiner Familie. Aber viele haben noch immer so den Glaubenssatz, ey, psychische Erkrankung, das hat was mit Schwäche zu tun. Aber wie war das früher? Gab es wirklich weniger Depressionen? Gab es weniger psychische Erkrankungen? Früher gab es Wahrscheinlich einfach weniger Bewusstsein dafür und weniger Aufklärung über psychische Erkrankungen. Wahrscheinlicher ist doch, dass viele psychische Probleme einfach nicht als solche erkannt wurden, sondern als ein Zeichen von Schwäche oder von persönlichem Versagen abgetan wurden. So Menschen, die an Depressionen oder anderen psychischen Erkrankungen litten, die wurden stigmatisiert. Und das hat bis heute in unserer Gesellschaft dazu geführt, dass das immer noch ein enormes Tabuthema ist. Ja, es gibt jetzt mittlerweile auf Social Media und überall, ne, es wird viel dafür getan, dass das eben nicht mehr so ist. Und auch ich will hier so ein bisschen einen Teil dazu beitragen. Aber trotzdem haben immer noch viel zu viele Menschen im Kopf, dass psychische Erkrankungen Zeichen von Schwäche sind. Ja? Dass man nur mit genügend Disziplin überwinden muss. Und das ist ja auch etwas, ja, was uns diese ganzen Positiv-Coaches da draußen irgendwie vermitteln wollen. Denk einfach mal positiv. Sieh deine Erkrankung als Chance. Lass deine negativen Gedanken einfach vorbeiziehen und fokussiere dich einfach auf was Positives im Leben. Alles Negative hat auch was Positives. Jemand, der wirklich schon mal depressiv erkrankt ist, weiß, wie schlimm es ist, solche Sätze dann zu hören. Denn egal, wie sehr man sich dann vielleicht bemüht, positiv zu denken, es funktioniert einfach nicht. Und man fühlt sich dann am Ende nur noch mehr wie ein Versager. Und besonders sei in dem Zusammenhang mal mein Geschlecht genannt. Gerade die Männer unter uns. Ja, und dass Männer sich doppelt so häufig suizidieren wie Frauen, es aber statistisch gesehen mehr Depressionen bei Frauen gibt als bei Männern, beziehungsweise mehr Depressionen bei Frauen diagnostiziert werden, wirft in diesem Zusammenhang schon irgendwie Fragen auf. Gehen Männer einfach weniger zur Therapie? Versuchen sie es eher mit sich selber auszumachen? Dabei ist die Depression jetzt zum Beispiel heute eigentlich in aller Munde. Zeitungsartikel und auch auf Social Media ist voll. Ja, voll von diesen Themen. Promis berichten ganz offen über ihre Depressionen oder Angsterkrankungen. Burnout ist fast schon zu einem Modewort geworden und wird teilweise schon verwendet, wenn man mal eine Zeit lang ein Tief hat und morgens irgendwie schwer aus dem Bett kommt. Ich bin depressiv wird verwendet, wenn man mal einen schlechten Tag hat. Trauma und Triggern sind Worte, die mittlerweile völlig in unsere Alltagssprache eingewandert sind. Und wir verwenden sie oft selbstverständlich, ohne deren ursprüngliche Bedeutung zu kennen. Die Depression ist neben den Angststörungen die am häufigst vorkommende psychische Erkrankung in unserer Gesellschaft. Von einer Depression sind ca. 15-20% aller Menschen im Laufe eines Lebens einmal betroffen. Bei Angststörungen sind es schon knapp 30%. Aber woran erkennt man jetzt, ob jemand wirklich depressiv ist oder ob man eine Angsterkrankung hat? Wenn wir eine Erkältung haben, dann merken wir das relativ leicht. Wir kennen die Symptome und wir kennen meistens sogar den Auslöser. Bei psychischen Erkrankungen ist das manchmal gar nicht so einfach. Nicht immer ist es ganz klar, was es ist und nicht immer ist eine psychische Erkrankung eindeutig zu diagnostizieren. Zum Beispiel weiß man, dass eine Depression sich bei Frauen oftmals etwas anders äußert als bei Männern. Während Frauen zum Beispiel häufig eher so traurig und niedergeschlagen sind und diese Symptome eher so im Vordergrund stehen, werden Männer eher wütend, sarkastisch, ziehen sich zurück, werden aggressiv, greifen zu Suchtmitteln. Aber wie findet man denn raus, ob man krank ist? Wie kommt man überhaupt auf so eine Diagnose und wer stellt die und wozu braucht man so eine Diagnose? Therapeuten haben hierfür das sogenannte ICD-10. Das ICD oder ICD-10 ist eine Art Katalog, in dem alle möglichen Krankheiten und Gesundheitsprobleme drinstehen. Herausgegeben wird das ICD von der Weltgesundheitsorganisation WHO und dient weltweit zur einheitlichen Verschlüsselung von Diagnosen. Das heißt, da stehen alle möglichen Krankheiten drin und im Kapitel F geht es um psychische Erkrankungen. Also das F-Kapitel, hier werden alle psychischen Störungen, die es gibt, systematisch erfasst. Von Depressionen über Angststörungen bis hin zu Schizophrenie, bipolare affektive Störungen und so weiter. Das Besondere daran ist, in der ICD steht nichts über die Ursachen der psychischen Erkrankungen, sondern das ICD ist nur beschreibend. Man nennt das auch phänomenologisch. Das bedeutet, das, was man beobachten kann, also beobachtbare Merkmale. Und warum das so ist, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, weil die Ursache ist nämlich, das ist ein sehr, sehr komplexes Feld. Und damit man sozusagen einheitliche Diagnosen stellen kann, egal ob man jetzt in Deutschland, Japan oder Brasilien behandelt wird, ist es wichtig, eine einheitliche Sprache zu sprechen, also eine einheitliche, ja, in der Psychiatrie quasi irgendwie eine einheitliche Sprache zu sprechen und ja, dass sozusagen unterschiedlichste Therapeuten, Ärzte, wie auch immer, auf die gleiche Diagnose kommen, anhand von gewissen Symptomen, die man beobachten kann. Also ein Arzt in Irland oder Therapeut in Irland würde wahrscheinlich eine gleiche Diagnose treffen wie ein Arzt in Deutschland oder ein Therapeut in Deutschland, wenn bestimmte Symptome gegeben sind. Deswegen beschreibt die ECD psychische Störungen anhand von gewissen Symptomen. Also, es gibt bestimmte Symptome, wenn die erfüllt sind über einen gewissen Zeitraum, dann kann man Diagnose XY stellen. Dann weiß der Therapeut oder Arzt oder Heilpraktiker, okay, Diagnose XY, dafür gibt es dann eine entsprechende, ja, Vorgehensweise. Das heißt, es gibt hier bestimmte Leitlinien, also bestimmte Dinge, an denen man sich orientieren kann, wie eine bestimmte psychische Erkrankung am besten zu behandeln ist. Und diese Leitlinien basieren eben auf Forschungsergebnissen. Also psychische Erkrankungen werden hier im ICD-10, bald kommt das ICD-11 auch, aber aktuell ist wirklich noch das ICD-10 so das Geltende. Hier werden ähnlich wie auch körperliche Erkrankungen, ja, die Erkrankung anhand von beobachtbaren Symptomen eingeordnet. Also das heißt, es gibt bestimmte Symptome, Auffälligkeiten, die man bei bestimmten psychischen Erkrankungen beobachten kann. Und wenn man so und so viele dieser Symptome erfüllt, dann ist es zum Beispiel Erkrankung XY. Also ist es zum Beispiel eine Erkrankung Depression oder Angststörung oder Zwangsstörung. Und ein weiterer sehr, sehr wichtiger und entscheidender Punkt bei einer Diagnosestellung ist der sogenannte subjektive Leidensdruck. Also wie sehr eine betroffene Person selbst unter ihren Symptomen leidet. Weil es reicht nämlich nicht aus, dass jemand jetzt irgendwelche Auffälligkeiten zeigt, zum Beispiel Schlafprobleme oder Stimmungsschwankungen. Entscheidend ist, ob diese Symptome das Leben der Person also spürbar beeinträchtigen im Alltag, im Beruf, in Beziehungen oder in der eigenen Lebensqualität. Weil dieser Leidensdruck ist auch oft das, was Menschen überhaupt erst dazu bringt, Hilfe zu suchen. Und er ist eben auch ein zentrales Kriterium dafür, ob eine Diagnose gestellt wird oder nicht. Denn viele Phänomene, die man bei psychischen Erkrankungen sieht, wie Grübeln, Ängstlichkeit oder so, die kommen ja auch bei gesunden Menschen mal vor. Aber erst wenn sie anhaltend sind und sich verstärken und mit Leid oder auch Funktionsverlust einhergehen, spricht man dann wirklich auch von einer behandlungsbedürftigen Störung. Und das klingt jetzt sehr einleuchtend, aber bei manchen psychischen Störungen oder Erkrankungen, wie zum Beispiel bei einer Persönlichkeitsstörung, wo also eine Störung wirklich die gesamte Persönlichkeit umfasst, da ist es manchmal so, dass die Person selbst gar nicht so sehr unter ihren Symptomen zu leiden scheint, aber das Umfeld ganz oft leidet. Also wie es zum Beispiel bei einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist. Aber hierzu dann an anderer Stelle nochmal mehr. Machen wir das Ganze vielleicht mal so ein bisschen an einem Beispiel fest. Vielleicht am besten einfach mal an der Depression, weil das ja wirklich einfach eine sehr bekannte Erkrankung ist. Die Depressionen stehen im ICD-10 unter F3. Unter den sogenannten affektiven Störungen. Affektive Störung heißt das deswegen, weil oft etwas mit dem Affekt nicht in Ordnung ist, also mit der Stimmung. Ja, also die Stimmungslage ist irgendwie gestört. Also damit ist etwas nicht in Ordnung. Und viele kennen so die klassische unipolare Depression. Das ist so das, ja, von was wir so sprechen, wenn wir von Depressionen oft sprechen. Aber es gibt zum Beispiel auch noch die bipolare affektive Störung. Ja, vielen bekannt auch unter der manischen Depression. Wir wollen aber jetzt der Einfachheit halber erstmal bei der unipolaren Depression bleiben. Unipolar bedeutet, es geht vor allem in eine Richtung. Nämlich bei der unipolaren Depression vor allem runter. Ja, also wir sind nur niedergeschlagen. Ja? Wir haben gar keinen Antrieb mehr. Ne? Wir sind, fühlen uns irgendwie, wir haben gar keine Freude mehr an irgendwas. Fühlen uns leer und sinnlos. Ja, und wenn man jetzt so eine Diagnose Depression stellen will, dann findet man oder wird man in der ICD fündig unter dem Kapitel F3 und da gibt es dann sogenannte Hauptsymptome und Nebensymptome, ne, die so erfüllt sein müssen. Zu den Hauptsymptomen gehören zum Beispiel die depressive Verstimmung. Ja, mir geht's einfach scheiße. Ich fühle mich niedergeschlagen. Verlust von Freude und Interesse an Dingen, die mir sonst eigentlich Spaß machen. Also Sachen, die mir normalerweise Spaß machen, die machen mir plötzlich keinen Spaß mehr. Und dann der Verlust von Antrieb. Also man kommt morgens zum Beispiel kaum noch aus dem Bett. Kleinste Anstrengung, man ist erschöpft, ja, egal wie lange man schläft. Und dann gibt es da noch Nebensymptome. Verminderte Konzentrationsfähigkeit, man kann die Aufmerksamkeit nicht mehr lange halten, Schlafstörungen, verminderter Appetit, Gefühle von Wertlosigkeit bis hin zu Suizidgedanken. Eine ganze Palette an Symptomen, die man da irgendwie drauf haben muss, die man kennen muss. Und dann gibt es da noch psychotische Symptome, also wirklich, wo Menschen wahnhaft werden. Also auch das kann bei einer Depression, besonders bei einer schweren Depression, auch vorkommen. Und da hat man eben diese ganzen Symptome und dann muss man eben gucken, wie lange ist denn das schon so? Und bei einer Depression ist es zum Beispiel, ist das zeitliche Kriterium 14 Tage. Also wenn es mir 14 Tage lang am Stück oder zum größten Teil so geht, ja, ich zum Beispiel 2 von den Hauptsymptomen, 3 von den Nebensymptomen habe, dann würde man zum Beispiel hier schon von einer mittelgradigen depressiven Episode sprechen. Ja, und so kann man jetzt diese ICD-10 durchgehen und dort stehen alle psychischen Erkrankungen mit ihren Symptomen drin. Ja, viele Symptome sind ähnlich zu anderen, deshalb sollte man die als Therapeut schon alle ziemlich genau kennen. Und zudem muss man auch immer eine organische Ursache ausschließen. Also um eine psychische Erkrankung diagnostizieren zu können, ist es wichtig, dass man sich vorher vom Arzt abklären lässt. Weil wenn ich jetzt jemanden zum Beispiel wegen Panikattacken therapeutisch behandle und es liegt aber eigentlich eine Schilddrüsenüberfunktion vor und diese Panikattacken kommen vielleicht durch eine Schilddrüsenüberfunktion, dann kann man natürlich behandeln, wie man will. Die Ursache ist organisch. Deswegen, wie gesagt, sollte man in der Regel immer vorher abklären, ne, ob es vielleicht eine körperliche Ursache gibt. So, und jetzt kennt natürlich jeder mal irgendwie eine Phase, in der er sich scheiße fühlt. Ja, man fühlt sich mal leer. Jeder steht mal morgens auf und hat keinen Antrieb, kann sich zu nichts aufraffen, fühlt sich irgendwie sinnlos, fühlt sich auch mal deprimiert, freudlos und traurig. Aber bei einer Depression geht das über ein normales Maß hinaus. Und hier ist vor allem dieses zeitliche Kriterium wichtig. Also wenn diese Symptome 14 Tage oder länger dauerhaft sind oder die meiste Zeit auftreten, dann sollte man das schon ernst nehmen. Warum sollte man das ernst nehmen? Naja, jeder 10. depressive Mensch nimmt sich das Leben. Und deswegen ist die Depression eine durchaus tödliche Erkrankung. Und das gerade aus dem Grund ist es wichtig, das auch ernst zu nehmen. Denn an sich ist die Depression eine Erkrankung, die man ziemlich gut behandeln kann, wenn man sie behandeln lässt. Okay, nochmal zurück zu dieser ICD-10. Ja, die ist beschreibend, also die ordnet die Erkrankungen nach beobachtbaren Symptomen ein. Was dieser Katalog aber nicht aussagt, ist, wo kommt denn das eigentlich her? Also, okay, jetzt hat diese Person eine Depression, aber was ist eigentlich die Ursache? Also ähnlich wie bei der Erkältung jetzt zum Beispiel, wo wir wissen, vielleicht hat unser Kind das mit vom Kindergarten nach Hause gebracht oder der Typ aus der S-Bahn oder ich bin beim Sport, irgendwie habe ich mich unterkühlt. Aber wir wissen nicht, wieso ist dieser Mensch depressiv geworden? Also wieso hat dieser Mensch eine Angsterkrankung bekommen oder eine Zwangserkrankung? Wie kommt es dazu? Es gibt ein paar Erkrankungen, beispielsweise bei einer Anpassungsstörung oder auch bei einer posttraumatischen Belastungsstörung. Da kann man ganz klar sagen, dass ja, da gibt es einen klaren Auslöser, wie zum Beispiel eine Trennung, Tod, Verlust eines Angehörigen oder schwerer Unfall, Missbrauchserfahrungen und so weiter. Da kann man ganz klar sagen, okay, also das und das hat dazu geführt, dass die Person krank geworden ist. Aber bei einer Depression oder auch bei Ängsten, Zwängen und so weiter ist das manchmal gar nicht so einfach zu sagen, also was ist die Ursache? Die Ursachen von psychischen Erkrankungen sind nämlich bis heute sehr umstritten. Während die eine Richtung behauptet, naja, es hat vor allem mit frühkindlichen Erfahrungen und Prägungen zu tun, sagen die anderen, nein, das hat vor allem mit erlerntem Verhalten und dysfunktionalen Überzeugungen zu tun. Wieder andere sagen, nein, es hat vor allem mit den Genen zu tun. Also es gibt da ganz viele unterschiedliche Auffassungen und Meinungen und mittlerweile hat man sich da so ein Stück drauf geeinigt zu sagen, naja, es hat scheinbar irgendwie mit allem ein bisschen zu tun. Also es gibt wohl Gene, die vererbt werden, die eine bestimmte Anfälligkeit für bestimmte psychische Erkrankungen mitvererben. Aber es scheint auch so zu sein, dass frühe Kindheitserfahrungen, vor allem ja, Erfahrungen zu den eigenen Bezugspersonen, Eltern, eine große Rolle spielen. Aber auch spätere Krisen wie Trennung, Tod, Arbeitsplatzverlust und so weiter können eine Erkrankung auslösen. Man hat sich darauf geeinigt zu sagen, okay, es ist scheinbar ein Mix aus Anlage, aus dem, was ich mitbringe, meinem persönlichen Temperament, meinen Genen und dem, was da oben drauf kommt. Wie bin ich, wie wachse ich auf? Was habe ich für Kindheitserfahrungen? Wie werde ich sozialisiert? Und was habe ich auch später für was kommen da später für Erfahrungen dazu? Man spricht ja auch von multifaktoriell. Also das, was ich mitbekommen habe, durch die Gene, zum Beispiel mein Temperament und so weiter. Und dann, ja, das prädisponiert mich, macht mich anfällig und dann kommen da Sachen vielleicht noch on top. Schwierige Kindheit, traumatische Erlebnisse, später Krisensituationen, Belastungen, Stress und so weiter. Und dann kommt es eventuell zu einer psychischen Erkrankung. Zugegeben, das ist irgendwie eine unbefriedigende Antwort. Ja, man würde am liebsten natürlich gerne wissen, woher kommt denn der Scheiß? Ja? Wenn man das ganz genau sagen könnte, dann wüsste man ja auch vielleicht besser, wie man es behandeln könnte. Da es aber nicht so einfach ist, gibt es auch ganz unterschiedliche Behandlungsansätze. Unterschiedlichste Therapieschulen, Verfahren und teilweise Medikamente, die helfen. Bei einer Depression weiß man zum Beispiel, ab einem gewissen Schweregrad kommt man um eine Einnahme von Antidepressiva einfach nicht drum herum. Gerade bei einer schweren Depression, da sind die wirklich wichtig. Auch wenn man bis heute nicht hundertprozentig weiß, wie genau die eigentlich wirken, scheinen sie aber zu wirken. Jedenfalls in den meisten Fällen. Und dann gibt es natürlich neben Medikamenten wie Antidepressiva auch die Psychotherapie. Aber Psychotherapie ist auch nicht gleich Psychotherapie, sondern hier gibt es auch Unterschiede. Da gibt es unterschiedliche Richtungen. Zuerst gab es die Psychoanalyse. Jeder kennt wahrscheinlich Sigmund Freud, ja, die Couch. Leute liegen auf der Couch und erzählen und der Therapeut, der deutet, was da gesagt wird. Deutet, was in Träumen vorgekommen ist. Und diese Deutungen sollen dann zu einer tieferen Erkenntnis führen. Und letztendlich dazu führen, dass man sich besser versteht. Hierzu gehört auch die sogenannte tiefenpsychologische Psychotherapie. Also beide, sowohl die Analyse als auch die tiefenpsychologische Psychotherapie, sind sogenannte psychodynamische Verfahren. Und beide Verfahren beschäftigen sich vor allem mit dem Unbewussten, mit dem, was uns nicht bewusst ist, und mit tiefer liegenden unbewussten Konflikten. Diese werden dann in der Therapie aufgedeckt und bearbeitet. Und dann gibt's das, was man aktuell am meisten da draußen findet, die sogenannte Verhaltenstherapie oder auch kognitive Verhaltenstherapie. Diese Therapieform unterscheidet sich grundlegend von den psychodynamischen Verfahren. Also die ist ganz anders als tiefenpsychologische oder analytische Verfahren. Weil hier geht man davon aus, oder die kognitive Verhaltenstherapie geht davon aus, dass unsere Gedanken unser Fühlen und Handeln beeinflussen. Also dass psychische Probleme oft durch negative oder verzerrte Denkmuster entstehen, die irgendwann erlernt wurden. Und in der Therapie lernt man dann unter anderem, diese Gedanken bewusst wahrzunehmen, zu überprüfen und durch hilfreichere Sichtweisen und Verhaltensweisen zu ersetzen. Die kognitive Verhaltenstherapie ist vor allem symptombezogen. Also sie schaut, was für Symptome sind da und richtet dann entsprechend die Therapie auf diese Symptome aus. Weil man ja sagt, okay, die Symptome machen die Erkrankung aus. Und wenn man diese Symptome sozusagen bearbeitet, dann geht auch die Erkrankung weg. Also man schaut, was hat die Person für Symptome, wie zum Beispiel Angst, Panik, und dann wird sich auf dieses Symptom konzentriert. Dann gibt es bestimmte Techniken, Dinge, die man durchführt, Übungen, so dass das Symptom dann mit der Zeit weniger wird. Im besten Fall gar nicht mehr da ist. Und dann gibt es jetzt relativ jung noch die sogenannte systemische Therapie. Hier geht man davon aus, dass Probleme oft nicht nur bei einer Person, sondern im Zusammenspiel mit anderen Menschen und ihrem Umfeld entstehen. Ja, sie schaut auf die innerfamiliären Beziehungen und die Interaktion im sogenannten System, wie Familie, Arbeit, und hilft, dann dieses System zu verstehen, um Lösungen für die Probleme zu finden. Das klingt ein bisschen komplizierter, als es letztendlich ist, ist aber auch ein sehr wirksames Verfahren. So, das heißt, wir haben zum einen die psychodynamischen Verfahren, Psychoanalyse und diese tiefenpsychologische Therapie, dann haben wir Verhaltenstherapie oder kognitive Verhaltenstherapie und dann gibt es diese systemische Therapie. Also ganz schöner Dschungel und jede Therapieform oder Schule arbeitet auch anders. Also je nachdem, für welche Therapierichtung man sich entscheidet, ist auch die Vorgehensweise unterschiedlich. Und wie gesagt, was man aktuell draußen am häufigsten findet, wenn man sich auf Therapiesuche begibt, ist die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie. In der Verhaltenstherapie arbeitet man viel mit sogenannten Therapiemanualen. Das heißt, es gibt bestimmte standardisierte Vorgehensweisen, nach denen dann ein Therapeut vorgeht, um die jeweiligen Symptome einer Erkrankung zu bekämpfen. Ja, und bei der Verhaltenstherapie geht man klar aufs Symptom. Das heißt, sie schaut, was für ein Symptom ist da und konzentriert sich dann speziell auf das jeweilige Symptom. Ein Verhaltenstherapeut hat hierfür viele verschiedene Techniken zur Verfügung, die er anwenden kann. Geht es zum Beispiel um depressive Gedankenmuster, die wiederum negative Gefühle erzeugen, so werden diese Gedanken aufgespürt, bewusst in Frage gestellt und dann versucht, durch hilfreichere, realistischere Gedanken ersetzt zu werden. Bei Ängsten und Panik, aber auch bei Zwängen, arbeitet man in der Verhaltenstherapie sehr viel mit Konfrontationsmethoden. Das heißt, da werden erst Entspannungsübungen eingeübt und dann werden Menschen in angstauslösende Situationen gebracht und halten dort ihre Ängste aus. Manchmal auch nur in der Vorstellung, manchmal auch tatsächlich im echten Leben. Zum Beispiel, wenn jemand Angst vorm Zugfahren hat, dann wird man sich so langsam rantasten, vielleicht nur mal eine Station, dann zwei Stationen, dann nur mal in Begleitung mit dem Therapeuten, ne, und dann irgendwann auch alleine. Und so lernt man, dass diese Erwartungsangst oder diese Angst, ja, dass man umfällt oder sowas, dass sich das nicht bestätigt. Und dadurch geht diese Angst mit der Zeit weg. Das ist jetzt alles sehr, sehr vereinfacht dargestellt, aber um sich das mal so ein bisschen vorzustellen. Also in der Verhaltenstherapie geht es viel darum, dass man schaut, was für ein Symptom ist da, ja, und dann wird eben eine bestimmte Intervention, eine bestimmte Technik angewandt, um dieses Symptom wegzubekommen. Und tatsächlich ist die Verhaltenstherapie auch sehr gut erforscht und es gibt sehr, sehr viele Studien, die auch belegen, dass die sehr gut wirksam ist. Allerdings gibt es auch hier Grenzen. Jeffrey Young zum Beispiel ist ein Psychotherapeut, auch Verhaltenstherapeut. Der hat in seiner Forschung herausgefunden, dass die klassische kognitive Verhaltenstherapie bei vielen psychischen Erkrankungen, naja, insbesondere bei Erkrankungen, die chronisch sind, ja, dass die da nicht ausreichend wirksam ist. Dass die Leute dann nach einer gewissen Zeit wieder depressiv werden oder dass die Leute nach einer gewissen Zeit ihre Ängste, dass die zurückkommen oder dass die Symptome vielleicht verschoben werden. Gerade bei so Persönlichkeitsstörungen oder Akzentuierungen oder langanhaltenden Depressionen oder auch Angststörungen, die chronisch sind, zeigt die kognitive Verhaltenstherapie nur begrenzte Erfolge. Gerade wenn diese Probleme sehr, sehr tief im Denken, Fühlen und Verhalten verankert sind. Deshalb hat Jeffrey Young, der ja ursprünglich auch ein Verhaltenstherapeut war oder auch ist, das Konzept der sogenannten Schematherapie entwickelt. Das ist sozusagen eine Weiterentwicklung der kognitiven Verhaltenstherapie, der sich ganz stark auch an tiefen psychologischen Konzepten orientiert. Und das ist tatsächlich auch das, was ich jetzt gerade lerne. Also ich mache eine Weiterbildung in Schematherapie, weil ich der Überzeugung bin, dass es oftmals eben nicht nur darum geht, das Symptom wegzubekommen, sondern dass, ähnlich wie bei den tiefen Psychologen, die Schematherapie eher davon ausgeht, dass das Symptom eigentlich nur die Spitze des Eisbergs ist und dass das Symptom eigentlich dafür da ist, etwas auszudrücken und dass es eigentlich darum geht zu schauen, was will das Symptom eigentlich sagen und was ist denn unten drunter los, also was ist hinter der Bühne los. Und da hat die Schematherapie sich sehr stark orientiert an den tiefen psychologischen Verfahren. Und das ist jetzt auch so die modernste Form, sag ich mal, der Verhaltenstherapie, dass man wirklich sich der tiefen Psychologie angenähert hat, beziehungsweise der Analyse angenähert hat und versucht hat, aus allen unterschiedlichen Schulen so das Beste rauszuholen und zu gucken, dass es wirklich hochwirksam ist. Und das ist auch die Erfahrung, die ich bisher so mache, dass es einfach eine sehr, sehr geile, wirksame Therapierichtung ist. Also vor allem bei diesen tiefen psychologischen Verfahren, psychodynamischen Verfahren und auch bei der Schematherapie geht es nicht darum, das Symptom wegzumachen. Ja, klar, das ist natürlich auch eines der Ziele der Therapie, aber hier geht es eher darum oder hier geht man eher davon aus, dass jedes Symptom Ausdruck von etwas Tieferem ist. Sozusagen, wie ich eben gesagt habe, schon die Spitze des Eisbergs. In der Tiefe geht es eigentlich um etwas anderes. Das Symptom in der tiefen Psychologie oder Schematherapie wird eher verstanden als eine Art Kompromisslösung der Psyche. Das heißt, das Symptom selbst ist nicht das primäre Problem, sondern es drückt etwas aus, das unter der Oberfläche liegt. Und die Aufgabe eines Therapeuten ist es dann, mit der Zeit dahinter zu kommen, auf was das Symptom eigentlich aufmerksam machen will. Sozusagen ein Blick hinter die Bühne. Auf der Bühne ist das Symptom, der Zwang, die Angst, die Depression, das, was uns ja dazu bringt, dass wir leiden. Und in der Schematherapie oder auch tiefenpsychologischen Therapie, da verlässt man sozusagen die Bühne ein Stück weit und schaut hinter den Vorhang, geht sozusagen Backstage und schaut sich an, naja, was will denn dieses Symptom eigentlich ausdrücken? Damit das mal so ein bisschen griffiger wird, gebe ich dir jetzt mal ein Beispiel. Paul ist 40 Jahre alt. Paul ist ein sehr freundlicher Mensch, ein ja, stets freundlicher Typ. Er gilt als zuverlässig, immer hilfsbereit. Auch auf der Arbeit ist er sehr zuverlässig, macht dort oft Überstunden, um die anderen Kollegen zu entlasten, springt da gerne auch mal ein, na, ist also ein absolut hilfsbereiter Mensch und auch für seine Freunde ist er oft Ansprechpartner, wenn es denen schlecht geht. Paul weiß immer einen Rat. Ja, er hört immer zu und ist jemand, auf den man sich immer verlassen kann. Auch in der Beziehung zu seiner Freundin ist Paul oft derjenige, der sehr viel gibt. Auch wenn seine Freundin ihn häufig kritisiert, manchmal auch zu Unrecht. Wütend wird Paul eigentlich nie. Selbst wenn man ihm Unrecht tut, sucht er die Schuld dann oft bei sich. Versucht es dann irgendwie beim nächsten Mal besser zu machen. Harmonie ist ihm sehr, sehr wichtig. Und auch wenn er vielleicht mal wütend ist, so möchte er doch keinen Streit provozieren. Deswegen schluckt er oft seine eigenen Bedürfnisse und auch seinen Frust runter. Auch seiner eigenen Familie gegenüber verhält sich Paul ähnlich. Für seine Mutter erledigt er regelmäßig Dinge, springt ein, wenn Hilfe gebraucht wird. Auch für seinen kranken Vater erledigt er immer wieder Dinge und gerät deswegen oftmals sehr unter Stress. In letzter Zeit verzettelt sich Paul zunehmend und vergisst dann hier und da eine Verabredung oder dass er jemandem etwas versprochen hat. Paul merkt oft, dass es ihm eigentlich zu viel ist, aber es fällt ihm unglaublich schwer, Nein zu sagen. Allein der Gedanke daran macht ihm Schuldgefühle. In letzter Zeit ist Paul immer häufiger erschöpft. Er fühlt sich innerlich leer und irgendwie ausgebrannt. Auch seine Stimmung ist in letzter Zeit nicht mehr so freundlich. Er wirkt auf andere häufig abwesend und so ein bisschen in sich gekehrt. Er spürt innerlich, dass er einfach ziemlich ausgebrannt ist, aber wenn er sich mal zurückzieht, um eine Pause zu machen, dann plagt ihn schnell ein schlechtes Gewissen. Er fragt sich dann oft, bin ich egoistisch? Enttäusche ich die anderen vielleicht? Menschen wie Paul erleben sich dann als besonders wertvoll, wenn sie für andere da sind. Wenn sie leisten, wenn sie anderen gefallen, sich anderen anpassen. Aber die eigenen Bedürfnisse bleiben dabei häufig auf der Strecke. Wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen die Biografie von Paul anschauen, dann lässt sich sagen, Paul wuchs auf in einem Zuhause, in dem er schon früh gelernt hat, dass er Zuwendung vor allem durch Leistung und Rücksichtnahme bekommt. Seine Mutter war damals ganztägig berufstätig und häufig gestresst, musste sich dann um Paul und seinen jüngeren Bruder kümmern und war deswegen häufig überfordert und auch gestresst und manchmal auch sehr gereizt. Auch sein Vater erlebte er als emotional eher abwesend, häufig in sich gekehrt oder auch sehr streng, kontrollierend und wenig einfühlsam. Das erweckte bei Paul den Eindruck, seine Mutter nicht zusätzlich belasten zu dürfen mit eigenen Bedürfnissen. Paul lernte schon früh, man muss sich Liebe verdienen. Zuwendung ist nichts, was selbstverständlich ist und einfach so kommt, sondern es ist an bestimmte Bedingungen geknüpft. Wenn Paul zum Beispiel brav war, wenn er gute Noten mit nach Hause brachte, sich um seine kleine Schwester kümmerte oder seine eigenen Wünsche hinten anstellte, wurde das oft gelobt oder zumindest nicht kritisiert. Aber wenn er mal wütend war, traurig oder laut seine Bedürfnisse äußerte, hieß es schnell, sei doch nicht so empfindlich, jetzt machst du deiner Mutter noch zusätzlich Stress, stell dich noch nicht so an. So lernt Paul schon früh, eigene Bedürfnisse machen Probleme. Gefühle wie Wut oder Enttäuschung bringen mir nur Ablehnung. Nur wenn ich funktioniere, bin ich richtig. Er entwickelte sich zu einem kleinen Erwachsenen, reif für sein Alter, hilfsbereit, vernünftig, still und angepasst. Ein Kind, das keine Last sein will, sondern eher versucht, die Last für andere zu tragen. Paul trägt die tiefe Überzeugung in sich, ich verdiene nur dann Zuwendung und Anerkennung, wenn ich freundlich bin, mich anpasse, keine Ansprüche stelle und mich um andere kümmere. Diese Strategie hat er schon früh in seine Persönlichkeit eingebaut. Sie ist zu einer unbewussten Überlebensstrategie geworden. Er definiert seinen eigenen Wert über das Funktionieren für andere. Dabei unterdrückt er aber häufig eigene Bedürfnisse, Wünsche und auch Wut, weil er gelernt hat, wenn ich mich abgrenze oder für mich einstehe, dann riskiere ich Ablehnung und bin ganz alleine. Aber wie wird aus dem, was man da hinter der Bühne sehen kann, eine Depression? Mit der Zeit lebt Paul ein Leben, das nicht mehr in Verbindung zu seinem echten Selbst ist. Er spürt sich kaum noch, funktioniert nur noch, ist ständig erschöpft. Gefühle wie Wut, Frustration, Trauer, Enttäuschung stauen sich innerlich auf, dürfen aber nicht raus. Weil er früh gelernt hat, sowas mit sich selbst auszumachen. Er vermeidet es, Gefühle von Trauer und Wut zu zeigen, spürt diese Gefühle vielleicht noch nicht mal. Und je gestresster Paul ist und je mehr er sich verzettelt, desto mehr ist er enttäuscht über sich selbst. Die Wut und Enttäuschung, die nicht nach außen darf, richtet sich zunehmend gegen sich selbst. Paul hat keine Freude mehr an dem, was er tut. Er fühlt sich zunehmend antriebslos, freudlos, merkt, dass er sich weniger konzentrieren kann und in letzter Zeit plagen ihn extreme Schlafstörungen. Die Depression ist sozusagen wie so ein innerer Crash. Wie die Psyche, die irgendwann Stopp sagt. Paul kann nicht mehr leisten, aber er kann auch nicht für sich einstehen und sagen, ich kann nicht mehr oder will nicht mehr. Das muss die Depression für ihn regeln. In einer tiefen psychologischen Therapie oder auch in der Schematherapie würde man jetzt nicht einfach versuchen, das Symptom wegzumachen, Paul wieder mehr in die Aktivität zu bringen und versuchen, die negativen Gefühle durch positive zu ersetzen, sondern man würde versuchen, an die Wurzel des Problems zu kommen. Im Laufe der Zeit würde Paul dann zusammen mit seinem Therapeuten verstehen, was eigentlich zu seiner Erkrankung geführt hat. Also, wie kam es dazu? Im Fall von Paul würde man jetzt sagen, dass bestimmte Persönlichkeitseigenschaften, die aus frühen Kindheitserfahrungen entstanden sind, zusätzlich auch mit dem angeborenen Temperament geformt wurden, dass Paul zu einem sehr angepassten Menschen wurde, der sich und seine Bedürfnisse immer hinten anstellt, sich aufopfert für andere, es anderen immer recht machen will. Für Paul war diese Strategie lange wichtig, denn so hat er von seinem Umfeld Liebe und Zuwendung bekommen. Jetzt aber als Erwachsener merkt er, dass diese Strategie ihm auf die Füße fällt. Er merkt, diese Strategie, die greift einfach nicht mehr, weil er kann sich nicht für alle aufopfern. Und es ist auch nicht gesund, seine eigenen Bedürfnisse immer zurückzustellen. Rein kognitiv würde Paul dem bestimmt auch zustimmen. Er würde bestimmt sagen, ja, das verstehe ich auch. Ja, das ist irgendwie blöd, seine eigenen Bedürfnisse immer zurückzustellen. Und er würde das bestimmt auf so einer rationalen Ebene verstehen. Aber das Problem ist, dass Paul das eben schon sehr, sehr lange so macht und dass das Einfordern eigener Bedürfnisse extreme Schuldgefühle erzeugt. Das wiederum zeigt, dass wenn etwas so tief in die Persönlichkeit eingewoben ist, dass man das nicht einfach mit guten Tipps und Ratschlägen rausbekommt, sondern hier geht es um einen Prozess des emotionalen Lernens. Denn es gibt einen Unterschied, ob ich etwas rational, kognitiv begreife und ob ich es wirklich emotional mit meinem Herzen verstehe. In der Therapie geht es also darum, dass Paul zunächst einmal versteht, was das Symptom ihm eigentlich sagen will. Nämlich, dass er sich allzu sehr immer vernachlässigt und dass er ganz tief im Inneren eigentlich davon die Schnauze voll hat. Man spricht hier bei einer Depression oder generell bei einer Depression auch häufig davon, dass die Wut auf andere sich gegen das eigene Selbst richtet. Also das zentrale Gefühl einer Depression ist Wut, die nach innen gerichtet wird. Aber wem gilt diese Wut eigentlich? Paul hat, wie gesagt, früh gelernt, immer nach den anderen zu schauen und sich zu kümmern. Das war die Strategie, die ihm als Kind geholfen hat, gut durchzukommen. Aber jetzt im Erwachsenenleben ist es an der Zeit, sich zu fragen, ob diese Strategie noch zeitgemäß ist. Es wird unter anderem darum gehen, dass Paul Zugang zu seiner abgewehrten Wut bekommt, die er bisher oft unterdrückt und gegen sich selbst gerichtet hat. Die Wut muss gespürt werden. Denn in diesem Zusammenhang ist Wut ein nützliches Gefühl. Nützlich, um sich selbst zu behaupten, sich durchzusetzen, sich abzugrenzen und Nein zu sagen. Wie man sich vorstellen kann, dauert so ein Prozess meistens länger als, ich sag mal, so eine klassische kognitive Verhaltenstherapie, weil hier nicht das Symptom weggemacht wird, sondern man geht an die Wurzel, an das tiefer liegende eigentliche Problem. In tiefem psychologischen oder schematherapeutischem Verständnis geht es also unter anderem um eine Veränderung durch Verstehen. Aber, und das ist das ganz Entscheidende, dabei geht es nicht nur darum, es auf einer rationalen Ebene zu verstehen, nach dem Motto, ja, ja, ich weiß, ich muss jetzt mal mehr für mich einstehen, sondern es geht darum, es emotional zu erfassen, es zu fühlen. Und deswegen geht es in der Therapie eben auch oft um Gefühle. Vielleicht hast du selbst schon einmal die Erfahrung gemacht, wie befreiend es sein kann, wenn dich jemand wirklich versteht. Zum Beispiel, wenn du gerade eine schwere Zeit durchgemacht hast, wie eine Trennung oder Tod eines geliebten Menschen. In solchen Momenten kann es unglaublich heilsam sein, mit jemand anderem darüber zu sprechen. Jemand, der einfach nur da ist, uns zuhört, sich Zeit nimmt für uns und unseren Gefühlen Raum gibt. Oft reicht das schon aus, um sich verstanden zu fühlen. Dass es einfach mal da sein kann. Der andere Mensch fühlt dann einfach mit uns, trägt dadurch einen Teil unserer Last mit uns. Und genau das ist es auch, was eine gute Therapie ausmacht. Im Alltag fehlt uns nämlich häufig dieser Raum, in dem wir unsere Gefühle einfach mal so zum Ausdruck bringen können. In Freundschaften und auch in der Familie gibt es zwar häufig viele gute Absichten, aber oftmals begegnen uns die Menschen da eher, naja, mit gut gemeinten Ratschlägen. Komm, raff dich doch mal auf. Schau doch mal auf die positiven Seiten, so schlimm ist es doch gar nicht. Das mag in manchen Momenten okay sein, aber es gibt eben auch genau das Gegenteil. Also es kann auch genau das Gegenteil bewirken. Wir fühlen uns dann nicht wirklich verstanden. Denn der Raum, den wir eigentlich bräuchten, wird sofort mit positiven Absichten wieder verschlossen. Und so bleibt dann häufig unsere Trauer oder unsere Wut, die uns eigentlich beschäftigt, im Inneren, ohne die Chance, sich wirklich zu zeigen. Ein gut ausgebildeter Therapeut geht mit so Gefühlen anders um. Er bleibt offen für schwierige Emotionen, die wir oft nicht einmal selbst verstehen. Es geht nicht darum, sofort Lösungen anzubieten oder die Gefühle direkt wieder wegzumachen und ins Positive zu verändern, sondern vielmehr darum, dieses Gefühl mit dem Klienten zuzulassen und auszuhalten. Es geht darum, das Gefühl überhaupt erstmal zu spüren, ihm Raum zu geben und es auszusprechen, ihm einen Namen zu geben, zu verstehen, woher kommt denn das? Wo vorher vielleicht nur eine seltsame, vage Angst oder ein unbestimmter Schmerz oder eine innere Leere war, bekommen diese Gefühle langsam Worte. Und nach beginnt man, sich selbst besser zu verstehen. Genau das ist der Unterschied. In einer therapeutischen Beziehung gibt es keinen schnellen Ausweg, keine schnellen Lösungen im Sinne von, guck doch einfach mal nach vorne. Stattdessen geht es darum, wirklich im Moment zu sein, dem Schmerz gemeinsam zu begegnen und damit nicht allein gelassen zu werden. Der Therapeut versucht, schwer aushaltbare Gefühle aufzunehmen und dem Klienten in einer verdaubaren oder leichter verdaulichen Form zurückzugeben. Das nennt man im therapeutischen Setting auch Containing. Der Therapeut ist quasi wie ein Container, in den alle Gefühle rein dürfen und aufgenommen werden und dann dem Klienten in leicht verdaulicher Form zurückgegeben werden, sodass sie aushaltbar werden. Und dadurch, dass sie aushaltbar werden, bekommen diese Gefühle etwas weniger Bedrohliches, werden auch für den Klienten besser einschätzbar, aushaltbar. Der Klient lernt, sich selbst zu regulieren. Und natürlich, wie man vermuten kann, so eine therapeutische Beziehung, die braucht natürlich Vertrauen. Und deshalb ist diese therapeutische Beziehung auch so wichtig. Klaus Grawe, ein bedeutender Psychologe und Therapeut, beschreibt die therapeutische Beziehung als den wichtigsten Wirkfaktor in einer Therapie. Also ohne eine vertrauensvolle Beziehung ist nicht wirklich eine tiefgreifende Veränderung möglich. Ich muss mich von meinem Gegenüber verstanden fühlen. Und manche Menschen machen in einer guten Therapie das erste Mal in ihrem Leben die Erfahrung, wirklich verstanden zu werden, wirklich gesehen zu werden und können dann hier eine korrigierende Erfahrung machen, können lernen, ihre alten Muster zu durchbrechen, können lernen, neue Wege zu gehen. Und auch zu betrauern, wütend darüber zu sein, dass gewisse Dinge oder Umstände nicht da waren, dass man nicht so viel gekriegt hat, wie man vielleicht gebräucht hätte, auch das ist ein wichtiger Prozess. Aber über das Thema Trauer unterhalten wir uns in einer anderen Folge. Über eine Therapieform haben wir noch gar nicht so richtig geredet, das ist die systemische Therapie. Weil ehrlich gesagt, davon habe ich relativ wenig Ahnung. Ich bin, wie gesagt, aktuell einer schematherapeutischen Weiterbildung, weshalb hier jetzt auch immer wieder zu bestimmten Themen eine schematherapeutische Sichtweise eingenommen wird. Für den Moment möchte ich diese Folge erstmal abschließen. Ich hoffe, du konntest für dich ein paar wichtige oder wertvolle Erkenntnisse gewinnen und so ein bisschen besser verstehen, also was macht Psychotherapie überhaupt aus, was bedeutet das, wie wirkt denn das und ja, warum sie so viel mehr ist als nur reden. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Das hilft dem Podcast hier weiter. Oder falls es jemand gibt, der diese Folge vielleicht auch hören sollte, dann empfehle sie sehr gerne weiter. Schick sie einfach an einen Freund, Freundin aus dem Bekanntenkreis. Genau, und falls du gerade auf der Suche bist nach Coaching oder Therapie und es gerade sehr schwer ist für dich, einen Therapieplatz irgendwo zu finden, dann kannst du dich auch sehr, sehr gerne bei mir melden und zwar über meine Instagram-Account face-63. Schreib mir sehr, sehr gerne eine Nachricht. Und dann schauen wir weiter, ob ich dir da in irgendeiner Art und Weise helfen kann. Ansonsten, wenn du Fragen, Anregungen, Kritik oder aber auch ein Thema hast, was dich gerade brennend interessiert, über das wir hier mal sprechen sollen, dann schick auch hier gerne eine Nachricht an face-63. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Pass bitte gut auf dich auf und bleib gesund. Bis dahin. Ciao, ciao.